So, ich darf Sie wieder herzlich begrüßen, setze heute fort, und zwar in Richtung Jean Piagets genetischer Epistemologie als Philosophie der Erkenntnis oder der Entwicklung des Denkens im humanspezifischen Sinne. Wenn wir von Helmut Plessners Theorie der exzentrischen Positionalität menschlicher Lebewesen ausgehen, dann können wir von hier aus Piagets Theorie des Aufbaus kognitiver Strukturen ins Spiel bringen. Und dieser Aufbau der kognitiven Strukturen, sprich also der Aufbau der Strukturen des Denkens, vollzieht sich in erster Linie aus der Sicht von Piaget auf der Ebene der Ontogenese, der frühkindlichen Entwicklung, und zwar im geschützten Binnenraum einer mikrosozialen Situation. Dieser sozial geschützte Binnenraum ist aus der Sicht der Individualgeschichte von uns Menschen zunächst nichts anderes als der Interaktionsraum zwischen frühkindlichen Individuen und sorgenden Bezugspersonen. Innerhalb dieses Interaktionsraumes werden jene für das Menschsein unverzichtbaren kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen aufgebaut, die dem Individuum eine subjektgeleitete Lebensführung erst ermöglichen. Der Einstieg in das Menschsein erfolgt nach Piaget über den Aufbau jener kognitiven und emotionalen Strukturen und Schemata, die ihrerseits wiederum als Grundbedingung für die Konstitution autonomer, handlungsfähiger Subjekte zu betrachten sind. Die primäre und allererste Voraussetzung für die Ingangsetzung dieses Prozesses ist die Eigenaktivität des frühkindlichen Individuums in diesem sozial geschützten Binnenraum. Die Eigenaktivität des frühkindlichen Individuums. Wir erinnern uns, jedes Lebewesen, und wir Menschen gehören dazu, wir sind eben auch Lebewesen, lässt sich beschreiben durch drei Kriterien, nämlich Eigenaktivität, Innen-Außen-Unterschied und Informationsverarbeitungskompetenz. Und die Eigenaktivität bietet auch den Einstieg in die frühkindliche Menschwerdung des Menschen. Es scheint mir an dieser Stelle angebracht, nochmals festzuhalten, dass menschliche Individuen mit einer für das Überleben völlig unzureichenden Instinktausstattung zur Welt kommen. Ihre einzig mögliche Überlebenschance gewinnen sie oder finden sie in diesem sozial geschützten Binnenraum der frühkindlich-sozietären Interaktion im Zusammenhang mit sorgenden Bezugspersonen. Und das ist auch gleichzeitig der Ort des frühkindlichen Lernens oder, wenn Sie wollen, des frühkindlichen Lebenlernens. Der Einstieg ins Leben will gelernt sein, genauso wie auch der Austritt aus dem Leben, also das Sterben, gelernt sein möchte. Wir wissen ja heute aus der Sterbebegleituntersuchungen, dass die Leute, die ständig das Problem des eigenen Endes von sich weggeschoben haben, sich in diesem letzten Schritt wesentlich schwerer tun als diejenigen, die kognitiv bereits gelernt haben, dass das Lebensende ein Prozess ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss und auf den man sich auch einstellen kann und muss. Wir sind aber jetzt also beim Lebensanfang. Worum geht es hier? Also nochmals, Leben bedeutet also Eigenaktivität, Innen- und Außendifferenz und Informationsverarbeitung, und das bedeutet aus der Sicht von Piaget mit Blick auf die Humanspezifik des Lebens, dass es zunächst einmal darum geht, äußere Impulse eigenaktiv aufzunehmen und an ein bereits vorhandenes inneres Schema anzupassen. Was ist dieses innere Schema? Dieses innere Schema, mit dem wir einsteigen, ist zunächst einmal nichts anderes als etwas, womit wir uns von Tieren gar nicht so stark unterscheiden, nämlich ein sensomotorisches Schema. Piaget schlägt hier für das Verstehen der Entwicklung des Denkens ein Dreischritt-Modell vor, das mit drei Begriffen zu bezeichnen ist. Ich nenne sie einmal Assimilation, ja, Akkommodation und drittens Äquilibration. Was heißt das? Wir können davon ausgehen, dass wir eben mit einem vorhandenen Inneren, namentlich sensomotorischen Schema, in die Welt treten. Und wenn wir uns eigenaktiv in dieser Welt bewegen, empfangen wir äußere Impulse und können diese nur aufnehmen, wenn es gelingt, diese äußeren Impulse an unser inneres, zunächst sensomotorisches Schema zu assimilieren, also äußere Impulse in unser äußeres Schema einzubauen. Das ist gemeint mit Assimilation. Wenn das gelingt, wenn es gelingt, einen äußeren Impuls eigenaktiv an das eigene innere Schema zu assimilieren, dann folgt im nächsten Schritt mit der Strukturierung des inneren Schemas einerseits ein Lernschritt, wo eben dieses innere Schema schon ein wenig angereichert und verändert wird, aber das Wichtige ist dabei, dass dabei eine Änderung des eigenen Verhaltens gegenüber der Umgebung in die Wege geleitet wird, eine Anpassung an die äußere Umgebung, und das ist gemeint mit der Akkommodation. Nur wenn es uns späterhin gelingt, eigenaktiv uns auch an Umgebungen anzupassen, werden wir eine autonome Handlungsfähigkeit, eine entsprechende Handlungskompetenz erlangen können. Und jetzt versteht Piaget seine Konzeption, man könnte sagen, auch im Sinne eben einer dynamischen Gleichgewichtstheorie. Wenn ein äußerer Impuls in unseren Eigenaktivitäten, wo wir das, was wir sind, denken wir an den Denkbegriff des Aristoteles, der für das Lebewesen steht, aus uns selber hervorbringen und dabei Außenimpulse aufnehmen, dann besteht zunächst einmal ein Ungleichgewicht zwischen uns und unserer Umgebung. Ein Außenimpuls ist da, ne, dass, und wir zucken ein wenig zusammen, erschrecken oder freuen uns, je nachdem, aber jedenfalls geht es darum, den Außenimpuls in unser Schema einzubauen. Und wenn das gelingt, dann kann für diesen Schritt der Ungleichgewichtszustand, der gleichzeitig die Triebkraft, das ist auch die Konzeption der dynamischen Gleichgewichtstheorie, dann kann das Ungleichgewicht ausgeglichen werden zugunsten eines Gleichgewichtszustandes, der aber nicht im Sinne eines mechanisch-statischen Gleichgewichtszustandes zu verstehen ist, wie etwa, wo wir einen Waagbalken durch Gewichtsverlagerung zum Ausgleich bringen und dann steht alles still. So ist es nicht. Ne? Bei der dynamischen Gleichgewichtstheorie ist das Ungleichgewicht eine Triebkraft einer prozessualen Entwicklung. Und so ist auch das menschliche Leben im Gesamten zu sehen. Also ausgehend von sensomotorischen Aktivitäten hin bis zu formalen oder, wenn Sie so wollen, also abstrakten Kognitions- und Denkleistungen. Nach Piaget beruht die Prozessdynamik des Aufbaues des Denkens, des Kognitionsaufbaues, auf der permanenten Equilibration, also Gleichgewichtsherstellung zwischen Assimilations- und Akkommodationsprozessen. Das heißt, die Aktivität, die Eigenaktivität des Individuums ist in diesem Sinne dreidimensional zu fassen. Die erste Dimension ist die der aktiven Assimilation. Assimilation heißt nicht, dass wir nur bloß irgendetwas aufnehmen, sondern dass wir uns im Aufnehmen eigenaktiv verhalten müssen. Wir denken dabei vielleicht auch ein wenig, weil es ja schließlich hier auch darum geht, wie die Bildung des Geistes zustande kommt, im Sinne der kognitiven Entwicklungsprozesse. Wir denken hier auch vielleicht ein wenig, wenn Sie sich erinnern, an die aristotelische Geistseele, wo Aristoteles sagt, die Geistseele ist im Prinzip leidensunfähig, nicht? Weil sie im Endeffekt, also wenn die Position der Geistseele erreicht ist, imstande sein muss, nur das aufzunehmen, was sie gleichzeitig aus sich selber hervorbringt. Ja? Wir können aus der Sicht von Piaget diesen Prozess der ontogenetischen Entwicklung und Ausbildung der kognitiven Strukturen auch im Sinne der Bildung des Geistes betrachten, im Sinne einer dynamischen Gleichgewichtstheorie der Bildung des Geistes. Ja, und der erste Schritt oder die erste Dimension ist dabei die auf der aktiven Assimilation von Außenimpulsen an die eigenen inneren Schemata ausgehend von der zunächst durchaus tierähnlichen Sensomotorik den Prozess in Gang zu bringen. Die aus der Assimilation resultierende eigene Schemandifferenzierung, also die Strukturierung des eigenen kognitiven Schemas, gewährleistet gleichzeitig auch die Ausbildung der zweiten Dimension, nämlich eine gewisse Sensibilisierung, eine empfindlicher Wertung gegenüber Außenimpulsen und damit verbunden eine eben entsprechende Anpassung, Akkommodation der eigenen inneren Schemata an die Außenbedingungen. Auf diese Art und Weise bringt das Individuum sich und seine Aktivität ins Gleichgewicht mit seiner Umgebung und mit sich selbst. Und das Individuum behält dabei gleichzeitig bei aller Veränderung seine Identität bei. Das ist auch wichtig. Und daraus ergibt sich eben dann auch die dritte Dimension letztendlich der Eigenaktivität des Individuums, nämlich die Äquilibration der kognitiven und emotionalen Strukturen und Ungleichgewichte. Dieser Äquilibrationsprozess ist nun bei Piaget eben gleichzeitig auch ein Motor oder der Motor für die entwicklungsgeschichtliche Produktion jener kognitiven Schemata, die ausgehend von der Sensomotorik bis hin zu den Operationen des abstrakten Denkens, wir werden das dann noch hören, bei Piaget er nennt sie die formal-operationalen Schritte oder Kompetenzen geführt werden müssen, die ihrerseits wiederum die Grundlage zur Ausbildung der Denkkategorien führen, wie wir sie etwa von Kants Kritik der reinen Vernunft her kennen, wie Qualität, Quantität, Relation und letztendlich auch Kausalität. Und eine der Kategorien, vor allem nämlich die der Kausalität, bildet ja bei Kant gleichzeitig den Schlüssel hin zum Verständnis dessen, was wir Freiheit nennen. Kant hat ja in seiner dritten Antinomie, in der Kritik der reinen Vernunft, die Problemlage so formuliert, dass er sinngemäß also uns gesagt hat, Leute, also vor dem Hintergrund der neuzeitlichen Wissenschaften, namentlich der neuzeitlichen Naturwissenschaften, ist unsere Welt, in die wir mitten hineingestellt sind, kausal durchgeordnet, also in sich geschlossen, kausal geordnet. Und wenn daher das Prinzip der Kausalität in dieser Weise Geltung haben soll, dann ist kein Platz für Freiheit. Ne? Wenn es aber umgekehrt so ist, dass Freiheit gelten soll, dass die Möglichkeit bestehen können soll, von sich selbst anzufangen, ohne dabei kausal, extern kausal verursacht zu sein, dann ist natürlich die Kausalitätsschematik und die durchgehende kausale Ordnung der Welt, wie sie die neuzeitliche Wissenschaft nahelegt, in Frage gestellt. Und wir wissen, wie Kant das Problem löst. Die Lösung der dritten Antinomie für Kant schaut so aus, dass er zwei Typen der Kausalität unterscheidet, nämlich Naturkausalität, also das, wo die Impulse sozusagen aus unserer Sicht betrachtet, aus humanspezifischer Sicht von außen an uns herankommen, wo wir diesen kausalen Außenimpulsen gewissermaßen bedingungslos uns unterordnen müssen, und auf der anderen Seite Kausalität aus Freiheit. Nämlich jener Typ der Kausalität, wo wir die Gründe für unser Handeln, denken wir auch an Aristoteles und seinen Begriff des freien Willens in der nikomachischen Ethik, wo wir die Gründe für unser Handeln aus uns selber hervorbringen. Ja, wo die Gründe für unser Handeln, das, was wir tun, gewissermaßen kausal verursachen. Im Sinne einer im Freiheitssinne und Autonomiesinne verstandenen Autokausalität, nämlich Kausalität aus Freiheit. Ja, damit hätten wir auch kurz den Bogen zwischen einen Bogen zwischen Kant und Piaget gespannt. Das heißt, zwischen der transzendentalphilosophischen Begründung der Humanspezifik von Freiheit und ihrer entwicklungsgenetischen Rekonstruktion bei Piaget. Und darum geht es auch. Mit der Darlegung der entwicklungsgenetischen Konstitution von Freiheit erübrigt sich allerdings ihre fundamentalphilosophische Begründung oder transzendentalphilosophische Begründung nicht ganz, sondern wir haben davon auszugehen, dass dann, wenn wir als Erwachsene Freiheit, frei zu sein und autonom zu sein, beanspruchen, im vollen erwachsenengemäßen Sinne, wir tatsächlich auf ein A priori zurückgreifen müssen, wo diese Autonomie und Freiheit noch nicht ausgebildet war. Nur ist dieses A priori im Sinne von Piaget eben kein transzendentallogisches, sondern ein entwicklungslogisches A priori, aus dem heraus wir tatsächlich das rekonstruieren können, was unsere Humanspezifik im Sinne von Freiheit oder auch exzentrischer Positionalitätsfähigkeit, siehe Plessner, beanspruchen können. Aus der Perspektive der Ontogenese, wie sie bei Piaget als Blickwinkel gewählt wird, lässt sich der Prozess des Menschseins folgendermaßen modellieren. Erstens, als Lebewesen ist der Mensch oder sind wir Menschen auf Eigenaktivität angewiesen. Die Ausgangssituation für die Eigenaktivität ist eine ontogenetische, nämlich eine sensomotorische Stufe, die sensomotorische Einstiegsstufe der frühkindlichen Entwicklung. Ich darf also, wenn wir den Prozess sozusagen vollständig durchdenken, wie ein menschliches Lebewesen zustande kommt und sich entwickelt, noch einmal daran erinnern, wie dies geschieht. Ne? Also Einstieg ist also die Fusion von Ei- und Samenzelle, ne? und daran anschließend können wir eine Mehrzellbildung beobachten, also mal rein biologische, organische Prozesse, die gengesteuert sind. Also hier haben sozusagen also die Gene das Steuerruder in der Hand, bis hin zur 12. Schwangerschaftswoche, da gibt es einen Dominanzwechsel, und zwar von den Genen zu den Gehirnen. Weil in der 12. der Aufbau des Gehirns und der Gehirnzellen ist noch gengesteuert, wird noch gengesteuert vollzogen, aber ab dem Zeitpunkt, wo das menschliche Gehirn voll ausgebildet ist, das heißt also ab der 12. Schwangerschaftswoche, beginnt bereits eine eigenaktive Aufnahme von Außenimpulsen. Föten sozusagen bewegen sich schon eigenaktiv, nicht nur räumlich, also im Mutterleib herum, sondern sie reagieren auch und nehmen Impulse auf. Wenn man zum Beispiel die Hand auf den Bauch der Schwangeren legt, kann man zuweilen bemerken, dass sich das frühkindliche Individuum anschmiegt, weil es also die Wärme spürt. Das ist die, damit verbunden ist die Assimilation eines Außenimpulses an das eigene erste kognitive dominant-sensomotorische Schema. Oder wenn ein frühes kindliches Individuum im Mutterleib erschrickt, durch einen hochfrequentigen oder einfach sehr lauten Ton. Oder wenn es beruhigt werden kann durch sanfte Musiktöne. Hier setzen ja so manche aus dem angloamerikanischen Raum kommende Pädagogiken mit ersten Versuchen musikalischer Früherziehung an. Also der Mensch ist von vornherein als Lebewesen in diesem Sinne auf Eigenaktivität angewiesen. Und hier setzen auch mit den ersten Schritten zur Assimilation und Akkommodation die ersten Lernprozesse an. Diese Lernprozesse resultieren, das sollte man auch in jedem Erziehungsprozess, auch dann schon auf der schulischen Ebene, nie vergessen. Lernprozesse können nur aus der Eigenaktivität der Individuen resultieren. Drum ist also auch unser Schulsystem, wie manche heute ja deutlich sehen, insofern verbesserungswürdig, weil dass man nur Schul- und Lehrpläne von außen her sozusagen aufsetzt und dass einem sozusagen also die Eigenimpulse der Beteiligten mehr oder weniger wurscht sind, das ist eine schlechte Strategie. Optimal ist der Prozess dann, wenn es gelingt, tatsächlich also Eigenimpulse oder Eigenaktivitäten von Individuen aufzunehmen und daran mit gesteuerten Lernprozessen anzudocken. Aus dieser sozial interaktiven Dynamik des Verhältnisses von Individuen und sorgenden Bezugspersonen, von frühkindlichen Individuen zunächst und frühkindlich sorgenden Bezugspersonen, aus dieser Dynamik heraus vollzieht sich das Lernen von vornherein, wir denken wieder an Aristoteles, in der Spannung von Individualität und Sozietät. Aristoteles hat ja gesagt, wir Menschen sind im Wesentlichen Individuen, aber diese Individualität ist nur zusammen mit anderen zu gewährleisten. Und so ist es auch von vornherein, beim Einstieg in das menschliche Leben. Von der frühkindlichen Sensomotorik hin bis zur Ausbildung von Autonomie und Freiheit. Daher lege ich auch Wert darauf zu betonen, das ist meine These, dass Freiheit uns nicht von vornherein als Menschen gegeben ist, im Sinne einer ontologischen oder transzendentallogischen Begriffskategorie, die wir schon sozusagen kurz nach der Fusion von Ei- und Samenzelle mit implantiert bekommen, sondern das Menschsein insgesamt als Prozess zu betrachten ist, namentlich ein Prozess des Werdens zur Freiheit. Mensch, der Menschenbegriff, ich werde Ihnen gegen Ende der Lehrveranstaltung einen Modellierungsvorschlag aus meiner Sicht bitten, Menschsein verstehe ich als Prozess des Werdens zur Freiheit. Und Piagets Theorie, Piagets genetische Epistemologie beruht genau auch darauf. Am Anfang der ontogenetischen Entwicklung steht die tierähnliche sensomotorische Eigenaktivität des Individuums, aber gleichzeitig ist diese Eigenaktivität eingebunden in die Auseinandersetzung mit der Umgebung, namentlich der Umgebung der sorgenden Bezugspersonen. Von Anfang an sehen wir hier einen dynamischen Prozess, ein Wechselspiel zwischen Aktion und Reaktion als primäre Quelle des Lernens und der Bildung, des Denkens und des Erkennens und letztendlich der Bildung des Geistes. Ja, das mag angesichts sozusagen also des großen Bogens der klassischen Philosophie ein wenig desillusionierend wirken, wenn wir mit Piaget in gewisser Weise zugestehen müssen, dass die Bildung des Geistes mit der Sensomotorik ansetzt, ne? Also mit durchaus einer tierähnlichen Verfasstheit. Ne? Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass ja die Geschichte unseres Universums nicht mit der Humanverfassung begonnen hat. Ja, nicht einmal mit der lebendigen Organisation begonnen hat. Nicht? Die Entstehung des Lebens können wir zurückdatieren aus heutiger Sicht auf 3,5 bis 4 Milliarden Jahre. Nicht? Wo unter ganz bestimmten, ja, ich spreche jetzt von der Entstehung des Lebens auf unserer Erde, ne? Soweit wir davon Bescheid wissen, da wissen wir am ehesten Bescheid, ne? Was andere sozusagen planetarische Systeme betrifft, da gibt es noch offene Fragen, ne? Gibt es dort schon so etwas oder nicht, ne? Oder ist dort schon wieder verschwunden, also das wissen wir bis heute nicht. Relativ gut ist die Entstehung des Lebens also hier auf unserem Erdball rekonstruiert, da können wir feststellen, dass unter ganz bestimmten physikalischen, chemischen und auch ganz bestimmten Druckbedingungen aus einer Reihe von Grundelementen sich eben, denken Sie jetzt also an den Begriff der Doppelaspektivität im Sinne der Außendifferenz, Innen-Außendifferenz, Elemente zusammengeschlossen haben, ne? Die da heißen Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und so weiter, nicht? Zu Elementeinheiten zusammen mit einem energiespendenden Element, nicht? Und dass auf der Grundlage erste Innen-Außenrichtung nahmen, sprich also Stoffwechselprozesse festgestellt werden können. Wobei heute bei den Entwicklungsbiologen ein Streit entflammt ist, ob hier von Anfang an Genstrukturen vorhanden waren, das ist die klassische Theorie, ne? Oder ob das Ganze, was mir einsichtig erscheint, also mit einfacheren Stoffwechselprozessen begonnen hat. Das ist sozusagen die neuere Theorie und der Streit wird unter anderem in Scientific American und in den anderen einschlägigen Organen bis dato noch geführt. Aber jedenfalls ziemlich klar ist also, dass einmal eine geraume Zeit also der Entstehung und Bildung von Lebensprozessen stattfinden musste, bevor die Humanspezifizierung eintreten konnte, vor dem Hintergrund, dass letztendlich zwischen Primaten und zum Teil auch Ratten, nicht? Und menschlichen Lebewesen dann doch nur mehr ein sehr geringer Unterschied besteht, ne? Also zwischen Schimpansen und menschlichen Individuen beträgt also nach derzeitiger Sicht, ne? Also der Unterschied in der Genstruktur liegt bei 1,3%. Das heißt, mit Schimpansen haben wir 98,7% der Gene gemeinsam. Und das gibt auch Anlass zur Verwunderung, weshalb in einem so kurzen Zeitraum überhaupt, also gesamtentwicklungsgeschichtlich betrachtet, vor dem Hintergrund der 3,5 bis 4 Milliarden Jahren, überhaupt also die Menschwerdung des Menschen möglich war. Ne? Und aus der Sicht der heutigen Debatte bedurfte es hier eines ganz spezifischen Effektes. Michael Tomasello in seiner Arbeit über die kognitiven Strukturen des die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens, ja, ist der Titel eines seiner Hauptwerke. Der spricht vom sogenannten Wagenheber-Effekt eben, der erklärt, weshalb dieser kurze Zeitraum so rasch übersprungen werden konnte. Also allein die Gene kann man nicht dafür verantwortlich machen, weil das hat schon Wieser gezeigt in seinem Buch über die Gene und Gehirne. Der hat ja dargelegt, dass die Gene viel zu langsam reagieren auf Umgebungsveränderungen und dass dadurch also Überleben eher unwahrscheinlich wird, wenn man sich nur auf die Gene verlässt. Ja, die sind einfach viel zu langsam. Darum haben auch die Differenzierungs- und Entwicklungsprozesse also über Millionen von Jahren gedauert, weil die Gene eben so langsam sind, nicht? Wenn man auf sie angewiesen ist. Mit den Gehirnen ist das schon ein bisschen anders. Nicht? Durch epigenetische Prozesse wurden neuronale Strukturen ausgebildet, so argumentiert Wieser, und mit den neuronalen Strukturen ist es möglich, namentlich also mit ausgebildeten Gehirnen wesentlich rascher und adäquater auf Umgebungsbedingungen zu reagieren. Also adäquater ist vielleicht falsch, zumindest wesentlich rascher zu reagieren, aber zum Unterschied also von den Genen kann man hier auch leichter daneben hauen. Ne? Das kann auch entwicklungshinderlich werden. Ne? Und was jetzt diesen Wagenheber-Effekt aus der Sicht von Michael Tomasello ausmacht, das ist, dass also auch Primaten leben in Sozialverbänden, aber dass eine besondere Art von Primaten, nämlich also unsere Vorläufer, zunehmend gelernt haben, andere Gattungsmitglieder oder artgleiche Individuen als eigenständige intentionale Akteure zu erkennen. Also man könnte jetzt aus jetziger Sicht als eigenständige, eigenaktive Akteure zu erkennen. Ja? Und auf dieser Grundlage gelang Schritt für Schritt eine Einstellung auf andere, der Aufbau differenzierterer Sozialstrukturen, die notwendig waren, um überhaupt also diese frühkindlich soziale Binnenraumstruktur aufzubauen, die erst dann höherwertige Lernprozesse ermöglicht, und auf diesem Wege wirkte Schritt für Schritt dieser Wagenheber-Effekt und bewirkte, dass in einem so relativ kurzen Zeitraum die Gattung Mensch gegenüber anderen Primaten in diese Entwicklungsdynamik eintreten konnte. Das heißt, verantwortlich dafür bei diesem Wagenheber-Effekt ist auch aus der Sicht von Tomasello der Dominanzwechsel von der Phylogenese zur Ontogenese, also das unverzichtbare Wichtigwerden und Dominieren des ontogenetischen Einstiegs in das Leben. Ja, und hier setzt Piaget auch an, eben bei der ontogenetischen Dimension der Menschwerdung des Menschen und damit verbunden der Bildung des Geistes. Das heißt, der Ursprung des menschlichen Intellekts, der Humanspezifik und des menschlichen Geistes findet sich zunächst einmal, um das noch einmal zu sagen, in durchaus tierähnlichen, reflexartigen Aktivitäten der frühestkindlichen Sensomotorik. Das heißt, jede Aktivität, jedes Tun und Handeln des frühkindlichen Individuums ist gleichzeitig auch potenzielles Erkennen, weil eben diese Sensomotorik, die frühestkindliche, und das wird bei Piaget betont, ein überhaupt erstes kognitives Schema bildet. Ja? Also wenn zum Beispiel was ist so ein Reflex? Ne? Zum Beispiel also der Saugreflex. Ne? Der erfolgt also eigentlich fast automatisch. Ne? Also wenn alles so passt, ne? Dann schnappt das frühestkindliche Individuum zu. Ne? Braucht man nicht viel tun, außer im Sinne der Sorge in Bezugsperson Mutter, die Mutterbrust also dazu bieten. Ne? Aber das ist sozusagen dieser rein reflektorische Einstieg, ist nur der Anfang. Nicht? Auf dieser Grundlage passierte dann Folgendes. Es kann die Mutterbrust nicht immer zu jeder Zeit gereicht werden. Nicht? Weil irgendwann sozusagen sind Nachfühlprozesse notwendig, aber trotzdem kann es entstehen, dass das frühestkindliche Individuum Hunger empfindet und zu quengeln beginnt. Ja? Was geschieht hier, wenn sich das immer wieder wiederholt? Das frühestkindliche Individuum lernt, dass die Mutterbrust in bestimmten Zeitrhythmen kommt. Das heißt, es werden erste Zeitstrukturen gelernt. Ja? Durchaus noch auf der sensomotorischen Ebene. Ja? Das kann man natürlich nicht zu weit treiben. Dann später, wenn es von der Mutterbrust, wenn es mit dem Fläschchen kombiniert ist, manchmal muss man gleich das Fläschchen reichen von Anfang an, wenn bei Brustentzündungen oder so, wenn die Geschichte nicht funktioniert. Und insbesondere dann, also wenn die Sache mit dem Fläschchen erfolgt, gibt es hier immer einen Spannungsrahmen, einen zeitlichen, den wir ja die meisten von uns also schon irgendwann einmal gesehen haben. Nicht? Also verbunden mit der Frage, ja, wie lang soll man es nicht warten? Da gibt es dann sozusagen unterschiedliche Meinungen. Nicht? Na, gleich, sofort, nicht? Also wenn es gewinkelt, muss das Fläschchen reichen. Nein, das kann man nicht machen. Nicht? Wenn man sofort das Fläschchen reift, wird aus dem Individuum mal also ein verwöhnter Frotz, der glaubt, also alles gleich haben zu können. Nicht? Also muss man es doch ein bisschen warten lassen. Aber nein, das ist doch Quälerei, nicht? So lang schreien zu lassen und so weiter. Also was hier erkennbar wird, ist eine Dynamik dieser dynamischen Gleichgewichtstheorie tatsächlich entspricht und die eingebunden ist in diese Spannung von Individualität und Sozietät. Ja? In dieser Spannung werden Entwicklungsprozesse aufgebaut. Ja? Ja, also jede Aktivität und jeder assimilierte Impuls bedeuten gleichzeitig ein Stück Erkenntnisgewinn für das frühkindliche Individuum, wenngleich dieser Erkenntnisgewinn zunächst einmal noch nicht so entsprechend auf ein intellektuelles Niveau gebracht ist. Also das heißt, der Ausgangspunkt der ontogenetischen Entwicklung findet sich in reflexartigen sensomotorischen Aktions- und Reaktionsmustern und das ist das, was Piaget meint, wenn er von Schemata spricht. Diese Schemata, diese zunächst einmal sensomotorischen Reaktionsmuster gehen aus von den basalen Aktivitäten des Individuums und werden späterhin durch entsprechende Reizsituationen noch weiter angeregt und auch ausgelöst und führen dann letztendlich zur Entwicklung der Aufbau der kognitiven Strukturen und bis hin zu intellektuellen Leistungen. Nun, schon allein die Tatsache, dass das Individuum auf Reize einmal reagiert am Anfang, zeigt, dass es für diese Reize bereits eine basale Sensibilität entwickelt hat. Und diese Sensibilität für Umgebungsereignisse ist bereits eingebunden in das Wechselspiel von Aktion und Reaktion, von Eigenaktivität, Eigentätigkeit und Lernen. Die zunehmende Sensibilisierung ist nichts anderes als das Ergebnis einer ständigen Modifikation und Erweiterung der ursprünglichen reflexartigen Schemata. Dabei kommt es auf der Grundlage dieses Wechselspiels zu einer zunehmenden Erweiterung und Modifikation des sensomotorischen Aktivitätsschemas zu immer höheren bis hin zu immer höheren Komplexitäts- und Differenzierungsstufen, sodass das frühkindliche Individuum letztendlich die Möglichkeit erhält, zunehmend intelligenter und zielbewusster auf seine Umgebung einzuwirken und mit den Sorgen Bezugspersonen auch zunehmend intelligenter und zielbewusster zu kommunizieren. Ja, also einer der ersten Lernschritte wird auch sichtbar. Das ist bereits ein Stück, nämlich Zuerst habe ich geschildert, beim Saugreflex, also da werden Zeitstrukturen einmal basal gelernt, nicht? Dann später werden auch Kausalitätsstrukturen gelernt. Nicht? Etwas, es gibt einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Wie schaut das aus? Wenn das frühkindliche Individuum in seinem Sesselchen sitzt, nicht? Und ein Rasselchen fallen lässt. Die sorgende Bezugsperson kommt und hebt es auf und gibt es ihm wieder hin. Dann kann man bemerken, wie sich das Verfahren plötzlich beschleunigt. Weil für das frühkindliche Individuum ist es sehr lustig, wenn die sorgende Bezugsperson etwas tut, was es verursacht. Das heißt, das, was bekannt in der Kritik der reinen Vernunft als Kategorie der Kausalität abgehandelt wird, findet sich hier tatsächlich, also im befindet sich hier im Lernstadium. Ne? Und dieses Kausalitätsschema findet dann also seine weitere Anwendung. Ne? Zunächst einmal bemerkt das frühkindliche Individuum, dass es eigenaktiv Reaktionen von sorgenden Bezugspersonen gewissermaßen kausal verursachen kann. Daraus entsteht die Schlussfolgerung, dass von einem selber der Weltmittelpunkt ausgeht. Nicht? Deswegen spricht ja auch Freud vom frühkindlichen Narzissmus. Da muss dann im nächsten Schritt wieder gelernt werden, dass man eben nicht der Mittelpunkt ist. Und hier setzt genau das ein, was Tomasello als den Wagenhebereffekt der Bildung des Geistes bezeichnet. Nämlich, dass das frühkindliche Individuum lernt, dass seine Umgebung aus eben eigenständigen, intentionalen Akteuren besteht, die auch, wenn einem das selber nicht recht ist, selber auch verursachend und zum Teil auch einschränkend wirken können. Ne? Und diese Erkenntnis führt dann im nächsten Schritt dazu, dass frühkindliche Individuen auch etwas lernen, was man für spätere Leben unbedingt braucht, nämlich die Folgen des eigenen Handels einschätzen zu lernen. Ne? Wenn das frühkindliche Individuum ins Krabbelalter kommt und nach allem, was es erreichen kann, schnappt, ne? Dann tauchen öfter Warnrufe auf. Ne? Pass auf, da kannst runterfallen, pass auf, das ist scharf, da kannst du wehtun, das muss ich da wegnehmen und so weiter, ne? Was wieder manchmal mit Geschrei quittiert wird, aber was aus dem resultieren soll, ist, dass das frühkindliche Individuum lernt, ja was lernt? Die Folgen des eigenen Tuns abzuschätzen, die Ergebnisse des eigenen Tuns im Kopf vorwegzunehmen. Das muss auch erst einmal gelernt werden. Ja, ich bringe Ihnen zunächst einmal einen Ausschnitt aus einem Text, den ich Ihnen heute zwei Zitate bieten möchte, nämlich von Jean Piaget, Psychologie der Intelligenz. Und zwar sagt hier Piaget Folgendes. Das ist ja gleich zu Beginn in meiner Ausgabe auf der Seite 6 und der folgenden. Das ist die Ausgabe, die im Cat Cotta Verlag erschienen ist. Wann in dieser Ausgabe? Ja, die 10. Auflage ist im Jahr 2000 erschienen. Die erste Auflage sehe ich hier gar nicht so genannt. Ja. Jedenfalls also die Klett-Cotta-Ausgabe, Piaget, Psychologie der Intelligenz. Da sagt Piaget Folgendes gleich zu Beginn. Jedes Verhalten, gleichgültig, ob es sich um eine äußere oder eine zum Gedanken verinnerlichte Handlung handelt, stellt sich uns als eine Anpassung oder genauer als eine Wiederanpassung dar. Das Individuum handelt nur, wenn es das Bedürfnis zum Handeln empfindet, das heißt, wenn das Gleichgewicht zwischen dem Organismus und der Umwelt für den Augenblick gestört ist. Und die Handlung bezweckt eben diese Wiederherstellung dieses Gleichgewichts, das heißt die Wiederanpassung des Organismus. Jedes Verhalten ist also, sagt Piaget, nur ein Spezialfall der wechselseitigen Austauschprozesse zwischen Außenwelt und Subjekt. Im Gegensatz zum physiologischen Stoffwechsel, welcher materiell ist und eine innere Veränderung des Subjekts und der Umwelt voraussetzt, sind jedoch die Verhaltensweisen, welche die Psychologie studiert, funktionell und haben einen immer größeren Aktionsradius im Raum. Zum Beispiel in der Wahrnehmung, das hat er hier in Klammer, und in der Zeit, damit meint er das Gedächtnis und so weiter. Und eine immer komplexere Bahn mit bestimmten Rück- und Umwegen. Ja, das hier sehen Sie deutlich, also diese dynamische Gleichgewichtsstruktur, die zwischen diesen strategischen Punkten Assimilation, Äquilibration und Akkommodation sich aufbauen. Ich bringe Ihnen dann noch ein Anschlusszitat, das auf der Seite 14, da sagt Piaget, Intelligenz ist zu betrachten als Gleichgewichtszustand, zu dem alle aufeinanderfolgenden sensomotorischen und erkenntnismäßigen Anpassungen sowie alle Austauschprozesse, Assimilation und Akkommodation zwischen Organismus und Umwelt streben. Und ein wenig vorher sagte Piaget bereits, die Intelligenz, nämlich auf Seite 12 hier, die Intelligenz, deren logische Operationen ein gleichzeitig bewegliches und dauerhaftes Gleichgewicht zwischen der Welt und dem Denken bilden, setzt also auf diese Weise die Gesamtheit der Anpassungsprozesse fort und vollendet sie. Also man könnte sozusagen also auch als ein Stück sozusagen Aufnahme eines darwinschen Motivs bemerken, aber natürlich nicht im Sinne eines platten, linearen Darwinismus, ne, sondern man könnte mit Piaget sagen, leider, da wir Menschen eben mit zu wenig Instinkten ausgestattet sind, haben die Anpassungsprozesse auf der rein biologischen Ebene nicht mehr ausreichen können. Wir waren sozusagen gezwungen, um überleben zu können, zu bestimmten Lern- und Intellektualisierungsleistungen. Ne? Unter dem Zwang sozusagen des Ungleichgewichts gegenüber der Umgebung, dass wir dadurch erlangt haben, dass sich die Umgebung so verändert hat, dass unsere natürliche Instinktausstattung zu deren Bewältigung nicht mehr gereicht haben, entstanden Intellektualisierungsimpulse und die waren nur zu gewinnen über die besondere Pflege der Ontogenese, namentlich der frühkindlichen Ontogenese. Ne? Also so in der Richtung müsste man diesen Satz deuten. Also ich wiederhole noch einmal, die Intelligenz, deren logische Operationen ein gleichzeitig bewegliches und dauerhaftes Gleichgewicht und zwischen der Welt und dem Denken bilden, setzt auf diese Weise die Gesamtheit der Anpassungsprozesse fort und verändert sie. Ja, also mit dauerhaftes Gleichgewicht ist natürlich auch nicht gemeint jetzt, dass ein Stillstand, ja, sondern ein relativ stabiles Gleichgewicht, ja. Also es bleibt sozusagen die dynamische Gleichgewichtsstruktur dabei erhalten. Ja. Also dauerhaft im Sinne vergleichbar auch mit der Dauerhaftigkeit von Beibehaltung und Veränderung, wenn wir vom frühkindlichen Individuum bis zu dem geworden sind, was wir jetzt sind. Natürlich haben wir uns ständig verändert, wir sind nicht dieselben, aber wir sind trotzdem im Sinne der Dauerhaftigkeit, nicht? Oder siehe auch, also unserer Individualität und Unteilbarkeit bei Aristoteles dieselben geblieben, obwohl wir uns verändert haben. Nicht? Also so ist auf der intellektuellen Ebene ist es genauso, nicht? Also mit dem dauerhaften Gleichgewichtsstand. Zustand, der relativ stabil ist. Die organische Anpassung, sagt Piaget, sichert nur ein augenblickliches und daher beschränktes Gleichgewicht zwischen dem Individuum und seiner gegenwärtigen Umwelt. Die elementaren Erkenntnisfunktionen wie Wahrnehmung, Gewohnheit, Gedächtnis erweitern das Gleichgewicht in der Richtung des gegenwärtigen Raumes und der zeitlich nicht allzu entfernten Vorwegnahmen und Wiederherstellungen. Also auch diesen Satz können Sie lesen vor dem Hintergrund dessen, was ich, also im Anschluss an Wolfgang Wieser gesagt habe, ne? Gene und Gehirne. Ne? Die Gehirne ermöglichen sozusagen ein flexibles Reagieren auf das Hier und Jetzt, und die Gehirne sind wiederum Voraussetzung für die Bildung der Intellekte. Also es geht um die Erweiterung des Gleichgewichts durch das Gewicht in Richtung des gegenwärtigen Raumes und der zeitlich nicht zu allzu entfernten Vorwegnahmen und Wiederherstellungen. Die Intelligenz allein, die aller Um- und Rückwege im Handeln und im Denken fähig ist, strebt nach einem allgemeinen Gleichgewicht, in dem sie die gesamte Wirklichkeit assimiliert, also tendenziell natürlich, assimiliert und ihre eigene Tätigkeit an sie akkommodiert. Eine Tätigkeit, die sich dadurch von ihrem ursprünglichen Haften am Hic-et-nunc befreit. Ja? Also, und dieses Haften am Hic und Nunc kann man auch betrachten als Weg von der bloß zentrischen Positionalität, die also sehr stark am Hier und Jetzt haftet, zur exzentrischen Positionalität bei Plessner. Ne? Nur sagt uns Plessner nicht, also wie dieser Weg vorstellig gemacht werden kann, von der zentrischen zur exzentrischen Positionalität. Und genau deswegen möchte ich Sie ja mit Piaget bekannt machen, weil seine kognitive Epistemologie uns hier eine Wegbeschreibung gibt. Für das, also, wo uns Plessner nur sozusagen grobe strukturtheoretische Markierungen, aber keine entwicklungstheoretischen Linien hinterlassen hat. Gut, damit würde ich also für heute mal meine Ausführungen abschließen. Ich glaube, es war ohnehin ein bisschen dicht gepackt, nicht? Und zu Verdauungszwecken sozusagen, um bei Ihnen keine Verdauungsstörungen zu verursachen, schließe ich mal ab, 5 Minuten vor meiner Stundenzeit. Aber trotzdem, wenn Sie Fragen haben, bitte gerne. Gut, ich werde ja dann die nächsten Male, zwei Male noch, also mich bei Piaget aufhalten. Ich werde Ihnen dann ein bisschen genauer beleuchten, wie sein Vier-Stufen-Schema ausschaut, also von der Sensormotorik über das Präoperationale und Konkret- und Formaloperationale hin, wie das gedacht ist und wie das zusammenhängt mit unserer Bildung des Geistes und dem Prozess des Menschseins, also des Werdens zur Autonomie und Freiheit. Gut, dann danke ich für heute.